Die erste Lesung steht im Jesaja 25, und zwar Verse 6 bis 9, überschrieben mit «Das Freudenmahl». Auf diesem Berg, schreibt der Jesaja, wird der Herr der Heerschalen allen Völkern ein fettes Mahl zubereiten. Ein Mahl mit alten Weinen, mit fettem Mark, mit alten geläuterten Weinen. Und verschlingen wird er auf diesem Berg die Hülle über allen Völkern und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod hat er für immer verschlungen und die Tränen wird Gott, der Herr, von allen Gesichtern wischen. Und die Schmach seines Volkes wird er verschwinden lassen von der ganzen Erde. Denn der Herr hat gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gehofft, dass er uns hilft. Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft. Lasst uns jubeln und froh sein über seine Hilfe. Der zweite Text, der Predigttext an sich, haben wir dann in Lukas 14 ab Verse 15. Jesus ist an einem Fest. Als aber einer der Tischgenossen das hörte, sagte er zu ihm, selig, wer im Reich Gottes essen wird. Jesus aber sagte zu ihm, ein Mensch gab ein großes Essen und lud viele ein. Und zur Stunde des Mahls sandte er seinen Knecht aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, alles ist schon bereit. Da begannen auf einmal alle, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen, um ihn zu besichtigen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Und ein anderer sagte, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und bin unterwegs, sie zu prüfen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Und wieder ein anderer sagte, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sagte, Herr, was du angeordnet hast, ist geschehen. Und es ist noch Platz. Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Doch das sage ich euch, von jenen Leuten, die zuerst eingeladen waren, wird keiner mein Mahl genießen. Amen. Wir haben schon letztes Mal das Lied 180 gesungen. Ich habe dann noch etwas dazu gesagt, eines meiner Lieblingslieder. Wir singen es jetzt vor der Predigt, alle 4 Strophen, 180 von Gott kommt diese Kunde. Liebe Gemeinde, heute geht es, wie versprochen, nochmal um Freude, quasi der zweite Teil. Wie können wir die Freude, die uns Jesus als Frucht vom Heiligen Geist gegeben hat und verheißen hat, in unserem Leben umsetzen, kultivieren, fördern? Wie können wir zu frohen Menschen werden, ganz unabhängig von den äußeren Umständen? Die Antwort darauf heisst unter anderem, was ich im ersten Teil schon gesagt habe, durch das Fest feiern. Gott hat sich nämlich schon im Alten Bund als ein Gott vom Feiern von den Fest offenbart. Dreimal im Jahr war es gesetzlich verankert für das Volk Israel, zusammenzukommen, für mehrere Tage die Beziehung zu ihrem Gott zu feiern. Und das nicht nur so in einem gottesdienstlichen Rahmen, sondern auch mit Essen und Trinken und Tanzen und fröhlich sein, indem man einfach das Leben und die Gemeinschaft genossen hat. Jesus hat das während seinem Dasein auf der Erde voll gepflegt. Ihr wisst, sein erstes Zeichen war ja nach dem Johannes das an der Hochzeit zu Kana, wo er mehrere hundert Liter Wasser in Wein hat umgewandelt für eine schon angeheiterte Hochzeitsgesellschaft. Auch sonst ist er viel an Fest anzutreffen. Wenn ihr die Evangelien leset, könnt ihr das sehen. Und hat dort auch viel Zeit verbracht mit Menschen aller Art und sozialen Schichten. Deswegen hat er bei ein paar pharisäischen Feinden auch den Ruf abbekommen als Säufer und Festbruder. Jesus befindet sich im Predigtext im Lukas 14 wieder einmal an einem Fest. Es ist Sabbat und er ist eingeladen bei einem Obersten der Pharisäer, wie wir im Anfang vom 14. Kapitel lesen könnten. Jesus ist schon wieder voll im Gespräch über das Reich von Gott mit den Gästen, wo einer sagt, selig ist, wer das Brot im Reich Gottes isst. Er spricht damit die Verheißung an von den Propheten, zum Beispiel von Jesaja, wo ihr vorhin gehört in der Lesung, dass in Gottes Reich einmal ein Riesenfest mit Essen und Trinken wird stattfinden. Die glatten Gäste sind die vom Volk Israel. Innen haben die Verheißungen in erster Linie gelten. Warum jetzt der Pharisäer die Bemerkung macht, glücklich ist der vom Brot in Gottes Reich wird essen, ist nicht ganz klar. Ist es auch eine tiefe Sehnsucht in ihm nach einem ewigen Friedensreich, wo bis heute in allen von uns Menschen schlummert? Oder hat er Jesus provozieren wollen? Indem er zwischen den Zielen hat gesagt, dass er als Israelit und Pharisäer sowieso das Recht hat auf einen Platz an Gottes Tisch. Jesus hat immer wieder alles auf den Kopf gestellt, was bei den Schriftgelehrten so die gängige Meinung und Wahrheit gewesen ist. Jesus erzählt jetzt das Gleichnis von dem grossen Fest, wo Gott alle glatten Gäste, natürlich aus dem Volk Israel, einlädt, aber alle haben eine Ausrede parat und erteilen einem Gastgeber eine Absage. Der Diener, den Gott schickt, für alle einzuladen, ist Jesus selber. Er ist in erster Linie berufen dazu, seinem Volk Israel zu dienen und ihm die gute Nachricht vom angebrochenen Gottesreich zu bringen. Und diesen Dienst hat er auch wahrgenommen und hat sein ganzes irdische Leben seinem Volk Israel gewidmet. Aber die durch das Prophetenwort vom Alten Bund Berufenen, verachten jetzt hier ihre Einladung. Jeder zieht sein eigenes Glück, sein Hab und Gut dem vor, was Gott als Gastgeber ihm durch Jesus anbietet. Trotzdem soll das Fest gefeiert und das Mahl gehalten werden. Gott lässt sich in seinem Plan nicht beirren. Er hat alles parat gemacht, es soll auf alle Fälle stattfinden. Was Gott in dieser Situation als Gastgeber muss gefühlt haben, kann ich auch erst verstehen, seit ich selber zum 40. und zum 60. Geburtstag ein grösseres Fest habe veranstaltet. Welcher Aufwand steht doch so hinter einem grösseren Fest? Da wird viel Zeit und Kraft und Sorgfalt, Kreativität und auch Geld investiert, bis es dann endlich so weit ist. Und immer wieder passiert es, dass sich Gäste bis zum letzten Tag abmelden. Wer krank wird oder gerade einen Unfall hat, ist natürlich entschuldigt. Auch wenn das wehtut und einem Mann, dass jetzt die geliebten Menschen trotz der Vorfreude doch nicht da sein können. Aber da gibt es immer auch eine Handvoll von denen, von anderen, die sich wegen anderen Aktivitäten dann doch noch anders überlegen und im letzten Moment absagen. Und da braucht es doch eine ziemlich harte Haut, dass man nicht enttäuscht ist oder sauer wird als Gastgeber. Der Partyservice jedenfalls interessiert das nicht, warum die Gäste nicht da sind. Zahlen muss man alle, die sich bis zu 3 Tage vorher nicht haben abgemeldet. Seht ihr, bin auch ich viel sorgfältiger beim Zu- und Absagen von einem Fest bei anderen, wenn ich eingeladen bin. Entweder sage ich früh genug ab oder ich gehe, und zwar von Anfang bis zum Schluss, für das Fest und Gastgeber auch zu ehren. Gott würde sich natürlich über so Kleinigkeiten wie ein paar hundert Franken nicht aufregen. Er ist ja grosszügig, geduldig und barmherzig. Aber Gott hat ganz einen anderen Preis gezahlt für Israel und die ganze widerspenstige Menschheit an seinen Tisch einzuladen. Er hat sein Liebsten gegeben, seinen eigenen Sohn, ist durch ihn selber auf die Welt gekommen, für unsere Suppen auszulöffeln und sterben am Kreuz. Er hat uns den Weg frei gemacht, für wieder in die Gegenwart von Gott zu kommen und in sein ewiges Reich. Und darum hat Jesus von sich auch sagen: Ich bin der Weg. Also Gott tut jetzt im Gleichnis seine Türen und Tore für alle anderen Völker und Menschen weit auf, die bis dahin noch nicht sie berufen waren. Zu unserem grossen Glück, liebe Gemeinde, dürfen auch wir durch den Glauben an Jesus zu Gottes Familie gehören und werden bei dem grossen Hochzeitsfest von Jesus und seiner weltweiten Gemeinde, seiner Brut, dann auch als glattene Gäste anwesend sein. Jeder Mensch gehört wieder zu diesen glattenen Gästen, aber auch wir haben die Freiheit, bis heute die Einladung auszuschlagen und unseren eigenen Weg zu gehen. So vieles scheint der Welt heute lohnender zu sein und faszinierender zu sein als eine bereinigte Beziehung zu ihrem Schöpfer im Himmel, was sich uns durch Jesus als einen liebenden Vater offenbart hat. Aber eingeladen sind alle, auch die Hinterletzten an den Zäunen und den Hecken, die nichts zu bieten haben, die nichts geleistet haben, die keine Ehre und Angesehen haben. Darum hat sie der Diener im Gleichnis müssen nötigen, hineinzukommen. Die Menschen haben es nicht können glauben, haben es unerhört und unmöglich gefunden, dass sie so unwürdig und arm und unbedeutend sollen eingeladen sein an das edle Fest von diesem reichen, mächtigen Gastgeber. Zu diesem Thema könnte man da jetzt noch viel sagen, aber das soll heute nicht der Fokus sein. Am Lukas ist es wichtig, darauf herzuweisen, dass Jesus eben auch bei so ungezwungenen und lockeren Anlässen wie dem Fest mit Menschen aus seinem Volk ist ins Gespräch gekommen, für ihnen die Augen zu öffnen für Gottes Liebe und seine Pläne für ihr Leben. Wir Christen haben ja immer einen Grund zum fröhlich sein, allein darum, weil uns Gott der Vater das Recht hat gegeben, zu seinen Kindern dürfen zu gehören. Könnten nicht auch wir immer wieder mal zu einem Fest einladen, für das Leben zu feiern? Die schiere Tatsache, dass es uns gibt, dass Gott uns wollen hat, uns meint, dass er uns sieht, uns kennt und bei sich will haben. An meinem letzten Fest habe ich auch ein paar gottesdienstliche Elemente eingebaut und habe so angekündigt in der Einladung. Immer mit der Möglichkeit, dass es dann freiwillig sei und man sich auch gut ausklinken kann. Zu meinem Erstaunen hat das kaum jemand in Anspruch genommen. Und die begeistertsten Echos habe ich nach dem Fest gerade von denen bekommen, die ich gedacht habe, die interessieren sich doch nicht für so Zeug. Aber auch bei einfachsten Gartenfest bei Freunden oder auch Schwestern von mir habe ich schon erlebt, wie gerade kirchenferne Menschen leidenschaftlich mitgesungen haben bei einem Liedteil, auch wenn die Texte christlich waren, so wie bei vielen Gospels das ja der Fall ist. Aber wenn wir selber begeistert sind, ein paar Lieder zu singen an einem Fest oder eine Geschichte vorzulesen oder einen Tanz zu machen, aus Dankbarkeit oder eben aus Freude am Leben, dann steckt das an und redet zu den Gästen ganz ohne Wort. Wie mein Lieblingslied im Kirchengesangbuch sagt, das ihr vorhin gesungen habt, von Gott kommt diese Kunde. Mein Leben ist ein Fest, das mich zu jeder Stunde mein Leben feiern lässt. Wir haben als Christen immer etwas zu feiern. Wir sind berufen, jeden Augenblick zu erheben, weil Gott gerade jetzt in dem Moment bei uns ist und uns beschenkt, uns kennt, uns tröstet, uns begleitet oder uns etwas offenbart. Es passiert immer etwas in dieser Beziehung mit Gott. Und darum ist jeder Moment kostbar. Jeden Atemzug dürfen wir uns bewusst machen, Gott lebt in mir, kommt mir durch seinen Geist so näher, wie der Atem die Luft zum Schnaufen, wo mir Leben ermöglicht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Seit ich an diesem Karfreitag realisiert habe, dass der Psalm 118 der letzte Text ist, wo Jesus gelesen und gebetet hat, bevor er am grünen Donnerstag sein Martyrium antreten hat, ist mir der Vers besonders kostbar geworden. Es ist eine der Perlen, die ich dieses Jahr ausgegraben habe für meine spirituelle Schatztruhe. Ich habe ja schon in der letzten Predigt gesagt, dass die Freude, die Gott uns gibt durch seinen Geist, dass die mehr meint, als glücklich sein oder eine gute Zeit zu geniessen. Die Freude umfasst das ganze Leben. Sie ist wie ein Mantel, der sich um Glück und Not und Schmerz, ja sogar um den Tod herumlegt und alles einbezieht und ummantelt. Darum haben wir immer auch Grund zum Feiern, auch in schweren Momenten. Und so hat Jesus all diese Worte beten aus dem 118. Psalm und hat gewusst, Gott meint jetzt auch die feistersten Tage von seinem Leben damit. Seine Qualen und sein Tod haben aber ein Ziel gehabt, haben einen Sinn gemacht und haben sich schlussendlich zum Kostbarsten gewandelt, was die Welt seit der Erschaffung je hat gesehen. Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt und uns Hoffnung errungen auf ein ewiges Leben im Friedensreich von unserem Schöpfer, wo durch vollkommene Gerechtigkeit einmal wird regiert werden. Früher hat übrigens auch eine Beerdigung einen Festcharakter gehabt. Man hat dann von einer Auferstehungsfeier geredet. Bei jedem Sterben hat man den Sieg von Jesus gefeiert, der stärker ist als der Tod. Und triumphierend zitiert Paulus in seinem zentralen Kapitel über die Auferstehung im 1. Korinther 15. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? In den letzten 50 Jahren hat da ein grosser Wandel stattgefunden. Humanistische und aufklärerisches Gedankengut gibt es ja schon lange, seit Jahrhunderten. Aber die Praxis von unseren Abschiedsfeiern hat sich erst seit wenigen Jahrzehnten so konsequent dem Denken angepasst. Der Mensch steht ja seit Längerem im Zentrum der Weltanschauungen. Gott spielt nur noch eine Nebenrolle. Bei vielen Abschiedsfeiern wird er gar nicht mehr erwähnt. Und auch wir Pfarrerinnen und Pfarrer sind je länger, je weniger involviert dabei. Wenn aber Gott nichts mehr zu sagen hat, dann wird auch der Tod wieder bedrohlicher, weil endgültiger. Und darum verdrängen wir heute den Tod, so gut es nur geht. Der Anblick von einem Sarg geht einem viel näher, viel zu näher, weil der tote Mensch ist sichtbar unter uns. Eine Urne hingegen wirkt abstrakt. Der Mensch ist längst verschwunden und kompostiert durch das Feuer, symbolisch in einem kleinen Tongefäß, aber noch da. Ein kleiner Bub hat einmal an einer Abdankung auf dem Friedhof seiner Eltern gefragt, ob jetzt der Geist vom Grosspapi in dieser Blumenvase wohne, so wie der Aladdin in der Wunderlampe. Indem wir dem Anblick vom Tod möglichst aus dem Weg gehen, tun wir uns und unserer Gesellschaft keinen Gefallen. Was wir nämlich verdrängen und verleugnen, kommt dann irgendwo anders wieder füllen. Und vielleicht haben wir darum so viele Menschen, die Angst haben und Angstzustände und versuchen, sich gegen alles abzusichern, sodass der Staat immer mehr Überwachungsarbeit muss übernehmen muss, weil das Volk scheinbar immer unmündiger wird und nicht mehr selber denken kann. Stellt euch mal vor, was für eine Chance wir hätten als Christen, wenn all unsere Abschiedsfeiern wieder als Auferstehungsfeiern zelebriert würden. Mit Sorge und der Botschaft, dass Jesus den Sohn Tod besiegt hat und ewiges Leben verheisst. Mit möglichst vielen Leuten und nicht möglichst im kleinsten, engsten Familienkreis, sodass viele etwas davon hätten. Mit Musik und kreativen Elementen, für diese Freude und Hoffnung im Herz, trotz der Tränen, die trotz der Tränen und der Trauer durchscheint, sichtbar und spürbar zu machen, auch für andere. Meine Freundin ist vor 4 Jahren an Krebs gestorben. Und vor über 20 Jahren, als wir uns besser lernen kennen, hat sie auch mal erwähnt bei mir, sie wollte eine ganz kleine Abdankung und auf keinen Fall einen Lebenslauf. Sie als ehemaliges Heimkind haben eh nichts zu bieten. Und die Leute gehen das gar nicht an. Ihr merkt, wie der typisch schweizerische Bescheidenheit paart mit dem uns eigenen Misstrauen, was echt die anderen könnten denken. Die arme Freundin ist mit dem Vorhaben bei mir als junge Pfarrerin voll in ein Fettnäpfchen geschalpet und wir hatten ein paar intensive Gespräche gehabt. An ihrer Abdankung habe ich auf Alpha einen der eindrücklichsten Lebensläufe vorlesen, wo mir seit je unter die Augen kamen. Die Freundin war schon lange Christin, aber hat im Spital in den letzten paar Jahren eine spezielle Gottesbegegnung gehabt. Und hat das ganze Leben mal vor sich gesehen, aber auch aus Gottesperspektive. Wir haben heute gehört, heute schon geschrieben. Also, sie hat eine Art Glauben, schonungslos, humorvoll und hoffnungsvoll. Es ist ein geistliches Testament geworden, das auch noch von vielen nach der Beerdigung gelesen wurde und zu sagen worden ist. Also, warum hat die Flüchtlinge nach unserem Gespräch verstanden, dass es kein Leben gibt, wo in Gott. Ich habe schon viele Menschen beerdigt, die nach gängigem Urteil eher unter unbedeutend, vermasselt, tragisch oder unwert wäre abgetan worden. Aber Gott sieht das völlig anders. Jede und jede ist wertvoll. Ein Kunstwerk aus Gottes Schöpferhand. Ein Original. Ein gewolltes Wesen mit einem Auftrag. Und auch wenn in einem Leben manches misslingt oder schweres muss durchlitten werden, so ist doch jedes kostbar und würdevoll. Wir alle wissen um Gottes Erbarmen und seine Gnade. Darum soll ein Lebensrückblick so ehrlich wie möglich sein. Auch Unschönes darf angesprochen werden. Es gehört dazu und schockiert Gott auf keinen Fall. Was aber die anderen Leute darüber denken und reden, das kann uns egal sein. Jesus hat sich nämlich auf dieser Erde auch nie darum geschert, was die anderen über ihn gedacht haben. Und wir sagen dem christliche Freiheit und Unbeschwertheit. Natürlich meine ich mit Lebenslauf oder Lebensrückblick nicht nur die klassische chronologische Abfolge von Lebensstationen, auch wenn die sehr interessant sein können. Aber vielleicht hat eine Person Musik gemacht oder war in Kunst aktiv gewesen, sodass man ein paar Werke könnte anschauen zusammen. Oder vielleicht sagt ein Brief oder ein Gedicht etwas aus über das Wesen von dieser Person. Da gibt es eine breite Palette mit Möglichkeiten, wie man so einen Abschiedsfeier persönlich gestalten könnte. Und spätestens bei eurer eigenen Abschiedsfeier habt ihr Gelegenheit, zu den Leuten zu predigen, durch Episoden aus eurem Leben. Ihr habt die Freiheit, euch nicht nach dem Mainstream zu richten. Ja, Jesus ermutigt uns, uns nicht dieser Welt anzupassen, sondern Alternativen anzubieten, die etwas Belebendes an sich hat. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum jetzt die Predigt über das Feiern plötzlich bei eigener Abdankung abgedriftet ist. Aber mir persönlich ist es schon lange ein Anliegen, die Gemeinde mal zu ermutigen, unsere Abschiedspraxis zu überdenken und zu hinterfragen. Und mit dem, was ich jetzt gesagt habe, wollte ich niemand kritisieren. Gar niemand. Wir haben alle die Freiheit, können so machen, wie wir wollen. Und ich habe ja die meisten Feiern ja auch schon so gestaltet, dass es nicht meinem Ideal entsprochen hat. Aber es war gesegnet. Und Jesus hat ja auch noch gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Fülle haben, Johannes 10,10. Ein Leben in Fülle, in Freude und gewürzt mit Feiern ist nach meiner Meinung erst möglich, wenn wir die Angst vor dem Tod im Griff haben und nicht sie uns. Wenn wir mit unserem Herz und unserem tiefsten Wesen können einstimmen in den Jubelruf aus dem Korintherbrief, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Denn erst können wir das Leben aus der Gelassenheit herausfeiern, in der Geborgenheit von Gottes Liebe und Annahme leben. Und dann ist das Leben aus der Fülle erst möglich. Dann haben wir Grund zum Feiern, auch wenn Stürme toben um uns herum und vieles zusammengeht und unsicher ist und wir nie wissen, was passiert, wenn uns das letzte Stündchen geschlagen hat oder das von unseren Nächsten. Feiern ist ein Ausdruck von Dankbarkeit und Vertrauen ins Leben. Und das Leben hat den Namen Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er von sich selber bezeugt. Im Feiern wird der Glaube an den Heiland praktisch und konkret. Und Gottes Reich ist der Ort, wo Gemeinschaft gestiftet wird. Gemeinschaft untereinander und mit Gott überkommt Raum und wird zelebriert. Das passiert ja auch gerade jetzt und hier in diesem Gottesdienst. Da habe ich letztes Mal ein bisschen mehr darüber gesagt. Und gerade vor ein paar Tagen hat mich ein Mail von der Yvonne Zedlak erreicht, wo sie einen Dank weitergibt von einem Mensch, der kürzlich hier bei euch hat Gottesdienst gefeiert hat. Und erstaunt war und geschrieben hat, sie hätte gar nicht gewusst, dass ein Gottesdienst ein wirkliches Fest sein kann. Ja, wir haben wirklich Grund zum Feiern, jeden Sonntag neu und noch viel dazwischen. Wo die Jünger vor 2000 Jahren dem Jesus von Nazareth nachgefolgt sind, da haben sie noch nicht die ganze Tragweite erfasst, wer das wirklich ist. Wir heute aber folgen am verstandenen Jesus nach, am Herr von der Geschichte, der alle Menschen und Zeiten umfasst. Er, der von Gott der höchste Name für über alles bekommen hat und vor dem sich als Weltenrichter einmal jedes Knie wird müssen beugen. Ich bin die Tür, hat darum Jesus auch von sich gesagt. Der, der uns das Tor zum Himmel und zum ewigen Leben aufschließt und uns zum grossen Festmahl an den Tisch von seinem Vater einlädt. Wir alle sind zur Gemeinschaft mit Gott berufen, habe ich gesagt. Und die Beziehung zu unserem Schöpfer fängt hier auf der Erde schon an, im Glauben an den Jesus, der auf dieser Welt uns aufgesucht hat, für uns die gute Botschaft von dieser Einladung zu überbringen. Wir sind berufen, Tag für Tag noch tiefer in die Gemeinschaft mit Gott einzutauchen und das Geheimnis von dieser Herzensbeziehung noch mehr auszuloten. Und ein Mittel dazu ist zu feiern, für unsere Freude Ausdruck zu geben. Dass wir gewollt sind, dass wir dürfen und sollen leben und dass einisch alles zum Guten wird zusammenkommen, auch das, was uns hier noch umtreibt und belastet. Darum die letzten Worte nochmal von Peter Spangenberg. Von Gott kommt diese Kunde. Mein Leben ist ein Fest, das mich in jeder Stunde mein Leben feiern lässt. Als hohes Unterpfand aus Gottes Schöpferhand, die mich in dieser Welt begleitet, trägt und hält. Amen.